Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph raffelt und ich Wein trinken und Christoph über den Wein erzählt und ich im Laufe der Sendung immer ein bisschen knüller werde. Hallo Christoph.
Und du über die Flaschen erzählst.
Genau, und ich über die... Hallo
Holger.
Genau, wir müssen immer direkt...
Sommerpause vorbei.
Was?
Die Sommerpause ist vorbei.
Ach stimmt, die Sommerpause ist... Wir hatten ja Sommerpause. Ich habe das irgendwie gar nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit so viel gearbeitet habe trotzdem. Das ist irgendwie alles, naja. Ja.
Und jetzt bist du gestresst.
Jetzt bin ich gestresst. Heute bin ich gestresst. Ich bin insgesamt gestresst. Ja. Gestern, auch interessant. Gestern gab es hier eine Amokfahrt auf der Stadtautobahn. Hm. Wäre ich 10 Minuten früher nach Hause gefahren, wäre ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
Ja, und da war ja hinter Motorradfahrern her anscheinend.
Genau.
Vor allen
Dingen. Also wahrscheinlich hatte ich mehr Glück als Verstand gestern.
Ja, ich auch. Ich bin zum ersten Mal wahrscheinlich seit 30 Jahren mit dem Fahrrad hingesegelt auf einer glitschigen, in einer glitschigen Kurve. Also Aha. Es hat hier mal geregnet nach ein paar Monaten und ich weiß nicht, der Straßenbelag war irgendwie anscheinend anders. Jedenfalls hat's mich einfach in der Kurve gerissen und ich bin dann so auf so ein Auto geschlittert, was aber eben glücklicherweise auch aufgepasst hat und dann auch schon stand, als ich an dem Auto ankam.
Ja, krass.
Ja, war auch krass. Ist mir wirklich ewig nicht passiert. Aber gestern.
Ja. Kulinarisch habe ich wie immer nichts zu berichten. Morgen gehe ich Schnitzel essen. Doch, hey. Achso, wie fangen wir denn an? Was fangen wir denn an zu trinken?
Wir müssen ja. Wir fangen an, also Thema ist heute Tiny Winery von Sven Servers aus Peaceport. Mhm. 3 Weine. Und wir fangen einfach mal mit dem Riesling an, würde ich sagen. 2019er Riesling, ne? Landwein der Mosel, Schrauber. Genau. Die Serie heißt Big Bam und passt eben zur Tiny Winery und ist eine Brexit Edition.
So wie ist tatsächlich eine Brexit Edition? Auch, ne? Warte mal. Ach,
ja,
tatsächlich.
Das eigentlich,
ja. Ist das asozial? Ja, ja. Das gefällt mir.
Wird dann auch nur auf dem Kontinent verkauft, natürlich.
Ja, natürlich. Also, ja. Die Briten haben andere Probleme, als Wein zu kaufen.
Ja, genau. Ja, und das ist jetzt der 2. Jahrgang, also zumindest vom Pinot ist es der 2. Jahrgang. Da gab es schon 2018, aber ich glaube von allen gab es Pinot Blanc Gris. Also den zweiten, den wir trinken werden, ist neu. Ich glaube, den Riesling hat es schon gegeben, habe ich jetzt gar nicht gefragt. Aber auf jeden Fall ist es ein neues Projekt, was der Sven eben so ein bisschen als im Nebenerwerb macht, wie so einige jetzt an der Mosel, die ja...
Wie?
Wir hatten es ja schon mal mit den Madame Flöckwein Sachen.
Die sich ja übrigens gemeldet haben, der Mad Dog Warwick ist vorbestellbar.
Mhm. Genau.
Habe ich auch gleich gemacht.
Hast du gleich mal gemacht. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich muss noch tun. Ja, Julien Renard, das ist ein Winzer da in der Ecke, auch in Winningen, der eben jetzt den 2. Jahrgang rausgebracht hat, der eben auch erstmal im Nebenerwerb diese Sachen macht. Und da gibt es jetzt so Jonas Dostert, ist jemand, mit dem ich schon irgendwie vor ein paar Jahren mal hin und her geschrieben habe, der jetzt an der Obermosel eben sein Projekt fährt. Und so einige andere. Also es passiert echt viel an der Mosel und ich dachte, das machen wir heute einfach mal beim Sven,
was?
Weil das ja...
Was heißt denn im Nebenerwerb? Also wovon leben die denn so? Also was machen die denn sonst so?
Unterschiedlich. Also manche arbeiten einfach auch in anderen Weingütern.
Ah.
Und ich glaube, der Sven, der arbeitet in einem Laden. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er macht, aber es ist, ich glaube, er betreut einfach dort die Getränkeabteilung, Weinabteilung.
Mhm.
Genau, da an der Mosel. Und der hat halt schon verschiedene Projekte an der Mosel gemacht. Also der kommt auch aus der Ecke, also vom Lacher See, das ist ja nicht weit weg, also ist ja sozusagen auf der anderen Seite von Koblenz und kommt eigentlich aus der Gastronomie und hat dann irgendwann eben ist er in die Weingüter gegangen und war dann ja bei Steffens Kees, was auch ein schönes Weingut, Bio-Weingut ist, in Rheil. Und war dann 2017 bis 2019 Betriebsleiter bei Goswin Kranz. Das ist eben auch ein Weingut an der Mosel, was in der Zeit auch, wenn ich mich recht erinnere, auf biologischen Anbau umgestellt hat. Und genau, und jetzt hat er sich mit diesem Projekt selbstständig gemacht.
Mhm.
Und ich kenne den Sven schon 10 Jahre wahrscheinlich, weil der eben auch schon recht früh so Social Media mäßig unterwegs war und wir uns eben bei einem dieser damals so en vogue gewesenen Bootcamps kennengelernt.
Bootcamp?
Haben. Also Vino Camp hießen die.
Achso, Barcamp, genau. Ne?
Entschuldigung.
Ich also Bootcamp, ihr sauft das jetzt!
Was ist nochmal Bootcamp?
Bootcamp ist, wenn du einen 5-Liter-Kanister Riesling kriegst und ein Aufseher neben dir steht und dich so lange anschreit, bis du den 5-Liter-Kanister Riesling leer geäxt hast.
Okay, ja, nee, das meinte ich nicht. Genau.
Was Barcamp vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, je nachdem, wie der Riesling so ist.
Ja, wobei das wahrscheinlich mit einem Gänstaler Zeugel aus dem 5-Liter-Eimer noch ein bisschen einfacher ist, weil es weniger Alkohol hat oder die Hälfte wahrscheinlich.
Stimmt, da muss man ja auch mal für trommeln. Ne? Andreas Gänstaler verkauft sein Zeug jetzt in Dosen, in kleinen und großen Dosen und man kann es Mail ordern, was das Ganze zum teuersten Bier macht, das man so trinken kann. Aber es ist halt auch eins der besten Biere, die man so trinken kann.
Ja, ne? Ja. Genau. Und man kam halt bisher kaum dran.
Ja.
Also fränkische kleine Bierbrauerei, die noch ganz wirklich traditionell Bier braut, mit so riesigen Kühlschiffen aus Kupfer und so. Also was heute kaum noch jemand hat. Ne? Also ich kenne es von Cantillon und von Gänstaler und viel mehr kenne ich auch nicht, die sowas noch haben. Genau. Und man bekam es eigentlich nicht, also eigentlich nur vor Ort oder im fränkischen Landbierparadies und das war es dann auch schon.
Fränkisches Landbierparadies in Nürnberg, ja.
Ja, und jetzt hat er einen Webshop. Schon geil, also ich habe auch direkt bestellt.
Was fandst du besser, das Pilz oder das Zeugel?
Ich habe ja noch das Kellerbier bekommen. Das
ja, ich auch.
Das schon weg, ne?
Nee, genau, ich hatte Keller, warte mal. Das Kellerbier hatte ich auch. Habe ich mir drei bestellt? Nee, habe ich nicht. Jetzt bin ich irritiert. Aber ich hatte auch noch Kellerbier gekriegt, ja.
Ja. Ja, also ich finde schon, da schließe ich mich Thorsten Goffin auch an, der hatte das ja als erstes.
Ah, der legendäre Thorsten Goffin.
Genau, geblockt. Kellerbier, dann Zeugel, dann Pilz, würde ich sagen. Mhm. Das ist im Moment so, sind so meine Favoriten gerade.
Tatsächlich, das Kellerbier ist ausgetrunken. Warum gibt's das nicht mehr? Was ist der verrückt geworden? Was stimmt denn nicht mit dem?
Die machen das ja immer nur so in kleinen Dosen.
Okay. Ja. Ich guck gerade mal, ob es das Kellerbier vielleicht noch in einem großen Fass gibt hier. Nee, auch nicht. Das Leben ist hart. Doch da, Kellerbier, 5 Liter. Nee, auch ausgetrunken. Scheiße. Naja, das Leben ist hart. Kümmern wir uns um Riesling.
Ja.
Weißt du, warum er den Spaß mit dieser Brexit Edition gemacht hat?
Nee, weiß ich nicht. Vielleicht stößt er nachher noch dazu hier im Chat.
Okay.
Und dann können wir nochmal fragen. Ich glaube, das kam irgendwie durch diese Tiny Winery eben, also dass es halt sozusagen Englisch benamst hat und dann wahrscheinlich irgendwie einfach so eine Idee dahinter gehabt. Aber genau weiß ich es nicht. Nee.
Der Chat fragt, was ist denn mit Trinken? Auch schön. Ja, wir trinken doch.
Ja, wir trinken ja jetzt auch gleich.
Ja, wir riechen jetzt erstmal an. So gehört es sich. So will es das Gesetz.
Also ich sag ein bisschen was dazu,
ja?
Wie üblich. Mhm. Den Weinberg, den wird kaum jemand kennen, das ist nämlich der Weldenzer Grafschafter Sonnenberg. Der gehört jetzt nicht unbedingt zu den super bekannten Weinbergen da in der Gegend. Ist aber ja auch nicht schlimm. Was das Ganze besonders macht, finde ich, dass jetzt eben doch einfach wieder mehr sich dort engagieren, ist eben, dass überhaupt diese, habe ich ja schon mal erzählt, dass es ja doch recht viele Weinberge gibt, die offen bleiben, also die nicht mehr gepflegt werden.
Ja.
Kaputt gehen, wo dann natürlich eben auch zum einen Wildschweine reinkommen und anderes Getier und aber eben auch Pilzkrankheiten oder so, ne? Und von da aus dann eben schnell in die anderen Weinberge übergehen. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Weinberge mehr oder weniger so in der Gänze gepflegt werden und bewirtschaftet werden können. Und Mosel ist halt tatsächlich zunehmend en vogue und wieder und gerade eben auch diese, wir reden ja im Prinzip hier über Natural Wine und und gerade das ist eben auch, also es ist...
Müsste der dann nicht räudiger sein?
Nee, das finde ich halt nicht. Also es muss nicht räudiger sein. Also es ist direkt gepresst worden, ja, spontan, also direkt, ne, Trauben direkt gepresst, spontan Gärung bis zur Filtration auf der Vollhefe, ohne SO2 und also ohne Schwefel, ohne Sulfite.
Steht aber drauf, enthält Sulfite.
Ja, und nach der Filtration dann eine leichte Schwefelgabe.
Genau. Zur Stabilisation, oder warum macht er das dann?
Genau, zur Stabilisation.
Okay.
Also die Frage ist, für jemanden, der sozusagen Natural macht, also er hat es halt auch grob filtriert sozusagen. Es ist, also wenn es jetzt voll Natural wäre, dann hätte er wahrscheinlich gar nicht filtriert und dann eben auch gar nicht geschwefelt.
Mhm.
Und dann gibt es aber ja auch Abstufungen davon. Und ich würde sagen, das ist sozusagen eine Abstufung davon. Und ob man jetzt schwefelt oder nicht, das hat halt sehr viel damit zu tun, wie gut und sauber der Most war, wie der durchgegoren ist und wie stabil sozusagen der Winzer den Wein hält. Und wenn er den für sehr stabil hält.
Wenn du sagst, wie gut und sauber der Most ist, erkennt der Winzer das irgendwo? Also erkennt er das an Erfahrung oder hat er eine Möglichkeit, das zu messen?
Nee, man kann das auch messen. Genau, man kann bestimmte Sachen messen und dann kommt die Erfahrung dazu, wie so ein Most durchläuft.
Mhm.
Irgendwie, wie der riecht im Laufe der Zeit, wie schnell der ist.
Wie schnell.
Aber vor allem, ich glaube, es hat extrem viel mit Geruch zu tun, weil ja sehr viele unterschiedliche Hefestämme da drin arbeiten und da können ja dann auch sozusagen Verunreinigungen reinkommen, wenn jetzt bestimmte Hefen eben eine gewisse Überhand gewinnen oder eben doch Bakterien reinkommen, die da nicht drin sein sollen, wenn man jetzt kein hundertprozentig sauberes Lesegut hatte. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten sozusagen, wie so ein Most sich entwickeln kann. Und wenn man jetzt industriell Wein macht, dann schwefelt man sowieso den Most. Ja. Mhm. Schwefel ist ja sozusagen das so eine gewisse Form von Antibiotikum. Und aber diejenigen, die halt sozusagen mit wenig Intervention arbeiten wollen, die wollen natürlich keinen Schwefel im Most haben.
Mhm.
Und machen dann, wenn überhaupt, dann eben nachher noch was, bevor es gefüllt wird. Ne? Und es ist halt so, dass Schwefel immer den Geschmack von Wein verändert, also gerade in den ersten Jahren. Später relativiert sich das dann, aber gerade in den ersten Jahren finde ich halt, dass Schwefel letztlich einen Wein quasi betäubt, so ein bisschen.
Aha.
Ja, also so würde ich, also ich glaube, das ist für mich eigentlich die beste Umschreibung, dass Schwefel einen Wein betäubt.
Hört das
und viel
dann,
Schwefel
also geht
betäubt da, halt viel.
Geht ja. Das dann auch irgendwann wieder weg, weil du eben sagtest,
ja,
die ersten Jahre, okay.
Ja. Ja. Das geht dann irgendwann wieder weg. Ich sag mal, die klassischen Mosel-Rieslinge, die werden eigentlich sehr hoch geschwefelt. Also wenn du jetzt Molitor oder sowas hast, Losen oder so, diese größeren Betriebe mit, die ja so, ja, wie man in den letzten Jahrzehnten so gearbeitet hat, die schwefeln schon relativ hoch und das hat man mit Rieslingen sowieso gerne gemacht, gerade wenn es auch süßere Rieslinge werden, also Kabinette, Spätlesen, Auslesen und so weiter, die werden immer geschwefelt auch, weil Süße im Wein sonst, also wenn es gar nicht geschwefelt wird, einfach weiterarbeitet und das ist nicht gut. Aber ganz trockene Weine, die werden halt an der Mosel traditionell recht hoch geschwefelt und es gibt halt jetzt viele Leute, die sagen, nee, das wollen wir so halt nicht mehr machen.
Ich finde, er riecht ganz witzig. Also
ja,
er hat sowas von
er riecht sehr fein erstmal.
Ja, also aber so im Hintergrund hat er irgendwie sowas von einem unparfümierten Waschmittel. Also ich möchte, dass meine Wäsche so riecht, wie der im Hintergrund riecht, weißt du?
Ja, ich hatte eben dieses, ich habe ja häufig so bei Mosel Riesling so ein bisschen die Assoziation von so Cremes, also so von
Ja.
Also manchmal ist es Penaten, hier ist es nicht Penaten, aber so genau, sowas in die Richtung, also etwas was
Pflegendes.
Was Pflegendes, ja. Ja, Lanolin oder so, ne?
Ja,
ja, sowas in die Richtung. Ja, und dann ist es ich finde die Frucht total schön fein. Das wirkt so schön leichtfüßig, finde ich.
Ja.
10,5% ist halt auch wenig Alkohol. Ich weiß gar nicht, guck mal gerade nach. Er hat's mir geschrieben, was er an Restzucker hat. 10 Gramm.
Das ist viel, oder?
Das ist halt kein trockener, der würde jetzt offiziell nicht mehr unter trocken fallen.
Fühlt sich aber so an.
Ja, finde ich auch. Ja, find ich auch.
Oh, sehr lecker.
Also hat 6 Gramm Säure und 10 Gramm Restzucker und man merkt es eigentlich nicht. Also ich hätte jetzt eher darauf getippt, dass das mehr oder weniger sich die Waage hält.
Ganz fieser Wein. Mm.
Mm.
Mm. Oh. Wollen wir nachschenken hier.
Ja. Oh, ich auch.
Der ist echt toll.
Ja, der läuft so schön.
Boah. Aber hallo.
Ja. Und der ist auch am Gaumen knackiger eigentlich, als man es in der Nase erwartet, finde ich.
Mhm.
Cheddar heißt milde Säure, finde ich auch. Also ich finde die schon knackig, aber die Säure ist recht reif und sie hat halt auch eine malolaktische Gärung mitgemacht, also sozusagen Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Ne? Das macht die Säure ja tatsächlich ein bisschen weicher.
Mhm. Chat sagt auch, riecht ziemlich würzig nach etwas Grüntee oder Assam. Finde ich, trifft ganz gut. Aber eher grün.
Eher grün, ja, würde ich auch sagen. Oder weiß sogar. Assam finde ich schon zu stark eigentlich.
Nee, Assam sowieso nicht, ne? Ja. Gibt's grünen Assam? Ich habe noch nie grünen Assam getrunken. Wenn Assam, nee. Dann ist das immer so bei mir so.
Ich auch nicht.
Wo dann der Löffel drin steht. Oh, sehr lecker. Da kommt vielleicht dann auch noch dazu, dass ich unter der Woche eigentlich keinen Alkohol trinke.
Ja, dann pass mal auf, ne? Dass du den dritten Wein noch erlebst.
Ich hab mal eine Alibi-Spucke gemacht.
Ja. Ja, finde ich auch total schön. Das ist ein super schöner Einstieg. Es ist auch, ich finde, es ist typisch Mosel, aber es ist nicht.
Typisch Mosel.
Ja, es hat schon so eine gewisse Schieferstilistik, aber es ist jetzt überhaupt nicht so ausgeprägt, wie wir das kürzlich eben mit den Mosel-Rieslingen hatten.
Wenn ich mich daran erinnern könnte.
Also es ist deutlich feiner, finde ich. Klüsserath.
Ah, Klüsserath, ja, der Name, das sagt mir noch was, ja.
Sagt dir noch was, ja. Da riechst du halt den Stein schon eigentlich in der Nase. Ja. Ne? Das ist jetzt hier nicht so
überhaupt
viel. Ne? Also das ist sozusagen diese steinige, das Steinige bei dem Wein ist deutlich zurückhaltender. Aber ich finde, man hat schon die Würze davon. Ja, es hat schon sowas ganz leicht Rauchiges, hat es schon. Und je länger ich die Nase ins Glas halte, desto kräuteriger wird es auch. So ein bisschen Minze, finde ich, ist da mit drin.
Also jetzt einzelne Kräuter würde ich nicht identifizieren können. Kräuterig finde ich es auch. Das fand ich ihn eigentlich auch von Anfang an. Hm. Penatenkräuterfrisch. Okay, ich schütte das jetzt weg, sonst werde ich nachher echt knülle. Gott, ich habe den schönen Wein weggeschüttet. Ich habe, gestern erst in einem anderen Podcast erzählt, ich habe für mich die Fattoria La Viala entdeckt.
Ja.
Als ich dann das im Podcast erzählt hatte, wurde ich darauf hingewiesen, dass in einem noch anderen Podcast, nämlich bei den Kollegen aus München, die Fattoria La Viala tatsächlich dafür bezahlt, dass sie Werbung für die machen. Habe ich auch gedacht, so ein Scheiß.
Bei welchen Kollegen aus München?
Bits und so.
Ach so.
Habe ich gedacht, so ein Scheiß, hätte ich das gewusst, hätte ich mal die Fattoria La Viala was ist das denn hier auf der Flasche? Hätte ich mal die Fattoria La Viala angeschrieben und gesagt, hier hör mal, ich finde euer Zeug total gut, was zahlt ihr, wenn ich im Podcast sage, dass ich das finde? Aber naja, gut.
Aber du lebst ja von Spenden.
Ja, Bits und so auch. Also ist jetzt nicht so, dass, aber na gut, mein Geschäftsmodell ist halt verkackt. Jedenfalls wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich die besten Nudeln, also verpackte Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe, die kommen von da. Das finde ich wirklich schon interessant. Kollegin meinte, ja, kenne ich die Nudeln. Da schmeckst du den Stein, auf dem das Mehl gemahlen wurde.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr treffend.
Ja, und es sind auch sehr intensive Nudeln, ne? Ich glaube, die intensivsten Nudeln, die ich bisher von denen hatte, waren die Strozzo Pazzetti.
Strozzo Pazzetti ist auch ein schöner Name. Also wäre ein super Sendungstitel, wenn wir nicht schon einen hätten, ja.
Ja, wir machen ja auch keine Nudelsendung.
Strozzo, obwohl
das sind so, geil, ne? die sind sehr teigig eigentlich. Also die sind recht klein, so 4-5 und dann sind die recht dick und so leicht gedreht. Also die sehen sehr ursprünglich aus, so in ihrer Form. Das ist jetzt nicht so ein nicht so was Elegantes. Und die schmecken auch nicht elegant. Die schmecken sehr bäuerlich. Ah. Aber daran merkst du eigentlich die Qualität des Mehls tatsächlich sehr gut. Ja. Strunz. Ja, ich war tatsächlich schon mal da. Ich war vor, jetzt lass mich überlegen, vor etwa 20 Jahren war ich mal da, ja.
Ja, ich war
18, ja, sowas in der Richtung. Da war das noch deutlich kleiner, aber insgesamt schon sehr beeindruckend. Also es ist ja schon irgendwie witzig, wie die das, also die ziehen ja das mit dieser ganzen Handschrift und so, und wir sind eine große Familie und so, das ziehen die ja knallhart durch. Also die haben für sich genommen ein sehr autarkes Corporate Design.
Ja. Sehr, sehr, das war sehr zurückhaltend und diplomatisch formuliert. Ich finde das ganz furchtbar. Ja. Ich kann das nicht lesen, was bei denen auf der Webseite steht.
Ah, okay, ja.
Also macht mich
vollkommen. Und die ganzen Kataloge sind halt so, ne? Wenn du dann in den ersten, irgendwann den ersten Katalog kriegst oder hast du schon, dann das ist halt wie wie auf der Farm der Familie, ne?
Ja, genau.
Ja. Kannst ja auch Urlaub machen. Kannst du auch eine Wohnung mieten bei denen oder ein Haus.
Wenn du sie kriegst, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ständig ausgebucht ist.
Ja, glaube ich auch.
Strozzo Pazzetti finde ich hier gar nicht auf der Webseite.
Schweinerei. Nee, hatte ich jetzt auch nicht mehr gefunden. Vielleicht machen die das gar nicht mehr.
Tja.
Also das mit den Strozzo Pazzetti ist auch schon ein paar Tage her, tatsächlich.
Okay. Ja, aber das wird
aber so. Aber ja, und die machen auch ganz guten Wein. Also
ich meine,
also das.
Ja, ich hatte von einer
Freundin. Wenn das jetzt nicht so aufwendig wäre von den Mengen her. Also man kann ja keinen Dreierpack da bestellen. Nee. Obwohl, ich meine, wenn die für Werbung zahlen, dann können die vielleicht auch ein Dreier-Podcast-Paket zusammenstellen.
Das wäre natürlich auch mal interessant, ja, stimmt.
Weil die machen schon guten Wein auch.
Das ja, ist ich so. Ich hatte so ein Fresspaket, also eine Freundin von mir meinte, kennst du La Viala? Und ich so, nee, kenne ich nicht. Und ich so, oh, total klasse. Und dann kriegte ich irgendwie, zwei Wochen später kriegte ich von denen so ein Präsent, also die haben so Geschenkideen, Fresspakete. Kriegte ich von der, zwei Wochen später kam so ein Präsentpaket an. Da waren drei Weine drin, ein Rosé, ein weißer und ein roter. Oder? Ich glaube, es war sogar ein Rosé. Doch, ein Rosé, ein weißer und ein roter. Und ich fand den Rosé total geil. Rosa Rosa hieß der, glaube ich. Oder nur Rosa. Rosa, ja. Genau. Den fand ich richtig, richtig toll. Und der kostet nix.
Ja, nee, das ist
37 Euro ein Sechserkarton. Der war also, traumhaft. Das Problem ist eben, du kannst halt immer nur alles in Sechserkartons bestellen. Die Nudeln, die Soßen, die Weine. Und ich würde halt gerne einfach sagen, ich bestelle ja gerne 12 Flaschen, aber kann ich da dann bitte 6 unterschiedliche Weine drin haben?
Ja, aber die kannst du da ja auch kaufen, die gemischten Kisten.
Da kann man gemischte Kisten kaufen?
Ja. Musst du mal weiter nach unten scrollen, da gibt's auch gemischte Kisten.
Es gibt gemischte Kisten.
Ja, und die machen,
ich bin genau, Michael
im Chat sagt, die machen auch schönen jungen Pecorino, auch das, genau. Ja, also kann man echt empfehlen.
Ja,
ist
absolut.
Ein guter Laden. Ist natürlich, ist sauber, ne, ist biodünn, sogar der mit der Zertifizierung mittlerweile.
Ist echt super. Und alles, was in diesem Paket war, alles, was ich davon gegessen habe, das war alles super. Davon war nichts, so dass ich gedacht hätte, oh ja, ist ganz okay, aber kriegst du halt auch beim Rogaki oder so. Das war alles super. Ich würde am liebsten, würde ich die komplett leer kaufen. Was gerade ziemlich simpel ist, weil das meiste bei denen auf der Webseite ist ausverkauft, was mich auch irgendwie.
Ja, ich glaube, die sind schon sehr erfolgreich und jetzt kommt natürlich erst wieder die neue Ernte. Das heißt, so übernächsten Monat wird's halt wieder was geben, ne?
Ja, was ich auch irgendwie ganz romantisch finde irgendwie, dass du so das Gefühl hast, wer weiß, ob das echt ist, aber du kriegst halt das Gefühl, als wäre halt, ja, nee, wir sind jetzt ausverkauft. Also die Produktion ist durch und fertig. Und das ist halt nicht immer alles überall verfügbar. Was ich ja eigentlich auch ganz schön finde, weil es...
Es ist halt so, wie es eigentlich sein müsste.
Ja, genau.
Und eigentlich fast nirgendwo mehr ist.
Ja.
Was schon bitter ist.
Strozzo Pazzetti. Das will ich nie mehr vergessen, glaube ich. Strozzo.
Super Name, ne?
Ja, absolut.
Könnte auch ein Name für einen Film sein mit wem denn? Strozzo Pazzetti. Weiß jetzt nicht.
Adriano Celentano, genau. Alle italienischen Filme sind immer mit Adriano Celentano.
Im Zweifelsfall. Genau.
Ja.
Alright.
Der nächste Wein.
Pinot Blanc Gris.
Ist das per Hand da drauf geschrieben?
Das ist halt mit der Hand geschrieben, weil da waren die. Also der hat die Weine ja gerade erst gefüllt.
Ja.
Das sind die, ist die neue Füllung. Und da waren, glaube ich, die Etiketten noch nicht da. Und dann hat er. Genau.
Super. Ne? Ja, ist ja auch super. Scheißegal eigentlich. Eigentlich würde ja auch reichen, ja, irgendwie mit so einem weißen Edding auf die Flasche zu schreiben direkt. Und hier
ja, ist ja auch einfach, ne, ich meine, handgemachter Wein, handgemachtes Etikett.
Ja, genau.
Und insgesamt sieht das Etikett ja auch handgemacht aus. Also das ist ja,
ich hatte erst
gedacht, ist ja jetzt nicht von einer Agentur in der Pfalz gemacht worden, offensichtlich, sondern eben eher selbst halt.
Naja, also ich habe eher den Verdacht gehabt, also da mag der wie heißt der hier, Dingens, ne? Sven Servers, der mag mir verzeihen. Ich habe gedacht, ah ja, da haben sie sich aber Mühe gegeben, dass es so aussieht, als wäre es irgendwie ein bisschen handgemacht.
Ach so.
Ja, naja.
Ja.
So. Pinot Blanc Gris. Das heißt, das ist eine Cuvée, also zusammengeschüttet. Pinot Blanc, Pinot Gris.
Also ich würde jetzt mal denken, dass er die Pinot Blanc Gris einfach zusammen geerntet hat.
Ja.
Zusammen vergoren hat. Also im Prinzip wie so ein bisschen so wie man gemischte Sätze einfach vergärt, ne? Also zusammen vergoren im Edelstahl und dann eben bis ins Frühjahr auch auf der Vollhefe gelassen und dann
boah, riecht der
hat es ins Holzfass gepackt.
Aber ah, daher.
Brauchte 400 Liter Fass, aber man riecht es, das ist einfach eine andere, also zum einen riecht man, finde ich, schon deutlich stärker dieses Süßliche von der Hefe.
Ja.
Also, oder überhaupt das Hefige, ne? Und dann bekommt einfach dieser Ausbau im Holzfass, bekommt dann einfach auch nochmal eine andere Form von, ja, Cremigkeit, die man schon in der Nase hat, finde ich, ne?
Ja, ich finde, es hat sowas üppig Barockes fast, so, also, das ist so, sehr viel, vor allen Dingen im Vergleich zu dem Riesling davor, hat der in der Nase schon ein unglaubliches Gewicht.
Ja. Und er hat 13% Alkohol. Das ist der sozusagen vom Alkohol her der stärkste Wein jetzt von den dreien.
Geile Farbe auch.
Ja, super Farbe. Also daran merkt man halt, ne? Also Pinot Gris mit seinen grauen Traubenschalen. Das hatte dann auch ein bisschen Standzeit, so dass eben tatsächlich ja fast diese Blonde Noir oder Rosé-Tönung da reinkommt. Das wäre jetzt nicht der Fall, wenn er es direkt durchgepresst hätte, sondern da ist halt eine leichte Maischestandzeit mit dabei. Und dann hat das, in diesem Fall hat das jetzt nicht filtriert und mit minimaler Schwefelgabe eben gefüllt. Also minimal weiß ich jetzt nicht, wie viel es ist, aber ich denke mal so um die 10 Milligramm wahrscheinlich irgendwie so.
Der riecht wie eine mürbe Birne.
Ja, schön, ne?
Oh. Ich liebe ja Birnen. Ne? Das ist mein absolutes Lieblingsobst, ist die Birne. Und es gibt, das ist noch schlimmer als Avocado. Ja? Weil Avocado ist entweder steinhart oder total matschig. Und bei Birne ist es noch schlimmer. Ich glaube, bei Birnen gibt es ein Zeitfenster von ungefähr 1,5 Stunden, wo die richtig, richtig toll sind. Und davor und danach ist es irgendwie alles elend.
Aber ist das mit Pfirsich und Nektarinen anders? Also ich finde es auch super schwierig. Also,
ich mag
also gerade
Pfirsiche
auch
und Nektarinen nicht so gerne, darum ist jetzt nicht so mein Obst.
Ja.
Aber Birne, oh Mann. Es gab ja mal, da muss ich unbedingt noch mal gucken, ob es sie noch gibt. Hier bei uns gibt es so einen Wochenmarkt unten am Dingsbumsufer in Kreuzberg. Da gab es so einen Stand, der hat Williams Christ Eierlikör verkauft.
Das ist aber auch fies.
Das war das Geilste, krass, was ich je getrunken habe. Stell dir das mal vor, du hast einen Williams-Schnaps im Eierlikör. Ja. Also, boah.
Ja, das müsste, das, boah, war das also geil. Ich kann mir das nur bedingt vorstellen. Ich glaube, ich müsste das mal probieren, ob ich das wirklich mag. Also, ich finde ja Williams Christ schon toll und ich finde eigentlich auch einen guten Eierlikör toll.
Waren wir eigentlich jemals hier im Salut Eierlikör trinken?
Nee.
Wenn es einen Impfstoff gibt, also wenn wir wieder Bars betreten können, dann gehen wir da mal hin. Die machen ihren Eierlikör selber.
Cool.
Und die Basis für deren Eierlikör ist halt nicht irgendein Alkohol, sondern Rum. Das heißt, du hast noch diese Melasse, diesen Melasse im Eierlikör.
Ja.
Und das Problem bei Eierlikör finde ich, ich stehe total auf Eierlikör, aber mein Problem mit Eierlikör ist, der sieht halt aus wie ein Vanillepudding. Schmeckt aber viel zu schnapsig.
Mit dem die meisten Eierlikör,
weißt du, oder? Genau. Und im Salut, also eine meiner liebsten Bars hier in Berlin, die machen den halt selbst und dadurch, dass sie rumnehmen, ist diese Schnapsigkeit nicht mehr da, sondern du hast halt wirklich, eigentlich ist das wie ein Vanillepudding mit Ei und Alkohol. Also es ist so geil, wirklich. Ah. Herrlich.
Ja, in Bremerhaven, also wo der Rest der Familie meiner, also von Zinnin herkommt. Ja. Die haben einen kleinen Stand auf dem Wochenmarkt, die verkaufen Eggnog. Das ist ja im Prinzip ja, die englische oder amerikanische Variante von Eierlikör.
Wie unterscheiden
die machen
sich
das halt
der?
Die machen das halt tatsächlich mit Rye Whisky. Und das ist auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also das machen die halt auch selber frisch, immer in kleinen Fläschchen. Und das ist auch ziemlich geil, ehrlich gesagt.
So, ich halte fest, wir machen eine Sondersendung Nudeln und wir machen eine Sondersendung und Eierlikör.
Und Eggnog, genau.
Ist jetzt
Eggnog. So, Blanc Gris.
Ja. Chat sagt, auch leicht parfümiert, finde ich, ja. Der riecht ein bisschen, als wäre als wäre was drin, was du in der Natur so nicht findest. Aber
ja, ich finde halt, also es ist halt etwas, was man vielleicht erstmal mit dieser würzigen Bürde gar nicht erwartet. Es sind doch recht viele florale Noten mit drin.
Ja,
also
ja,
so Blüten einfach, Orangenblüten, so Akazienblüten, sowas in diese Richtung. Und ich glaube, zusammen ergibt das diesen Parfumton.
Ja. Ich probiere jetzt mal.
Mach mal.
Oh,
ist gut, ne?
Boah, ist das geil.
direkt leer kaufen in den Laden.
Genau. Nein, aber das ist ja total, das ist ja wirklich geil. Der kommt ja rein wie ein süßer Traubensaft,
ja,
und geht ab wie ein Schnaps. Das ist ja vollkommen geil.
Ja, aber ohne den Alkohol halt.
Ja, genau.
Also
genau,
den Alkohol
genau.
Magst du eigentlich kaum.
Ja. Super.
Ja, aber er hat diese Intensität. Ich finde, er ist total schön cremig dann auch.
Ja.
Er hat immer noch eine gute Säure mit dabei. Schon ziemlich cool.
Boah. Ja, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, und ich finde halt diese Art des Holzeinsatzes, diese reduzierte Art des Holzeinsatzes, die aber wirklich diese, also für diesen, sozusagen auch mit für diesen hefig cremigen Geschmack sorgt, finde ich ziemlich gelungen.
Sehr geil. Ja. Denkst du, den kann man
genau
liegen lassen?
Süffig,
denkst du, den kann man liegen lassen? Oder denkst du, den kann man liegen lassen oder will der weg?
Nee, Der hat eigentlich alles dafür, dass man ihn ein paar Jahre liegen lassen kann. Also er hat ja ein recht langes Hefelager.
Mhm.
Dadurch hat er schon mal Substanz. Der hat insgesamt, finde ich, eine ziemlich gute Säurestruktur dabei. Den kannst du ein paar Jahre weglegen. Kein Thema. Ja. Ja, Sven sagt im Chat irgendwie, beide schön unkompliziert, ohne langweilig zu sein. Genau, es sind beides Weine, die echt Trinkfreude bereiten, die echt Spaß machen,
insofern
unkompliziert sind, aber trotzdem eben einfach einen schönen Anspruch haben. Das hat schon eine ganz gute Komplexität, finde ich. Also jetzt gerade hier der Blanc Gris.
Der ist schon ein bisschen anstrengend. Den kannst du so VrindflaschenhörerInnen hinstellen. Aber ich glaube, so jemand, der einfach, weißt du, der so sonst so ein Pinot Grigio trinkt oder so, den könnte das ein bisschen überfordern. Oder überfahren, sagen wir mal.
Ja, klar. Weil das halt kein Pinot Grigio ist, ne?
Ja.
Also weil es einfach einen ganz anderen Anspruch hat. Also ich denke mal, zum einen, er hätte das ja auch beides sozusagen getrennt vinifizieren können, dann hätte es halt den üblichen Weißburgunder und den Grauburgunder gehabt. Das beides zusammenzubringen, finde ich schon ganz gut. Also das machen auch gar nicht so viele Winzer hier in Deutschland. Also ein paar kenne ich schon, die das auch schon lange machen. Schneidmann irgendwie in Württemberg oder so, aber es ist jetzt keine unbedingt so bekannte Cuvée, obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt. Ich sag mal, die Ausbauart jetzt mit dem längeren Hefelager auf der Vollhefe tatsächlich auch. Also man kann ja den Wein ausbauen auf der Feinhefe, indem man das Ganze vergären lässt und dann zieht man das halt ab in das nächste Fass, ne?
Mhm.
Nach der Vergärung. Dann hat man ja noch so eine verwirbelte Hefe hat man ja dann noch mit drin. Das ist dann im Prinzip das auf der Feinhefe. Aber wenn du das im Prinzip auf der gesamten Hefe drauf lässt, mit der du es vergoren hast, dann hast du halt die Vollhefe. Und das wirkt sich deutlich stärker auf den Wein aus, ne? Kannst du wiederum auch nur machen, wenn du sehr gutes Lesegut hattest und das schön sauber vergoren ist, weil du ja eben diese ganze Hefe, die bei dem Gärprozess mit dabei war, immer noch dann im Fass hast, ne? Mhm. Und wenn die sozusagen nicht sauber ist, dann wird der Wein halt scheiße, ne? So, ne? Aber ich meine, das ist einfach, ne?
Ja, aber dann verkaufst du es einfach als irgendwie natural und ne?
Ja, genau. Das ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ja für den Hendrik Thoma, also Wein am Limit, Weinhändler in Hamburg, der betreibt ja auch ein Weinmagazin, und da habe ich einen Gastbeitrag geschrieben über Natural Wine.
Ah, nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich habe gesehen, dass du ihn geschrieben hast und habe gedacht, oh, das muss ich lesen, aber dann habe ich, wie es so ist, ne?
Und wir haben noch ein Video dazu gemacht, genau. Ja. Wir haben noch ein Video dazu gemacht, was ich ja auch eher selten mache eigentlich, aber in dem Fall mal eine Ausnahme gemacht, weil es einfach mal wieder Zeit war, so eine Lanze für Natural Wine zu brechen. Also es kam letztlich eben dadurch, dass ein Freund von ihm, der Julian Walter, der einen Blog betreibt namens Trois Étoiles, also drei Sterne, wo er eben über seine Besuche in drei Sterne Restaurants schreibt, der hat halt einfach ein Problem mit Natural Wine, weil er wahrscheinlich irgendwie zu viele schlechte Natural Wines getrunken hat. Und das blöckt bei ihm irgendwie immer wieder auf in seinen Beschreibungen, wie scheiße das doch eigentlich alles ist. Und dann hat er jetzt irgendwie so einen Rant geschrieben vor ein paar Wochen. Und das ist mir aber irgendwie so sauer aufgestoßen, so auf Dauer. Also weil ich lese ihn eigentlich ganz gerne. Ich bin zwar ein ganz anderer Typ als er sozusagen, aber er schreibt halt gut. Er schreibt gut und er schreibt irgendwie ausgefeilt, und das lese ich, lese es einfach gerne. Und dann ist mir dieser Artikel aber irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich das einfach scheiße fand, so letztlich, so wie er es geschrieben hat. Und auch ja, inkonsequent irgendwie. Und dann habe ich einfach mal eine Replik geschrieben.
Oh, das ist sozusagen Gelehrtenstreit. Historikerstreit.
Ja, ja, genau, Historikerstreit.
Ja. Ja, genau. Jetzt, wo die FAZ und das alles nicht mehr relevant ist, machen wir solche Streits im Streit in Weinblogs.
So, auch cool. Ja, genau. Ja, ich meine, dieser Natural Wine Streit, den gibt's natürlich, seitdem es jetzt Natural Wines gibt, also seitdem sie so heißen, sagen wir mal, ne?
Ja, er ist ja immer. Ne? Ich wollte gerade sagen, du hast ja immer dieses, oh, da gibt's was so. Neues, das ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge. Genau.
Ja, das war ja schon so, als die ersten Ökos kamen. Also ich meine, die Leute, die heute gefeiert werden, so wie Clemens Busch oder so, ich meine, die wurden ja irgendwie ausgelacht, ja, denen wurden ja so lange ans Bein gepinkelt, bis die gleichen Typen irgendwann 15 Jahre später kamen und ihn gefragt haben, wie man jetzt auf Bio umstellt, so, ne? Und bei Neue Welt war es genauso. Ich meine, was haben sich die Leute die Mäuler zerrissen über amerikanische, australische, neuseeländische, südafrikanische Weine, ja? Ja, bis die dann halt sozusagen in den Weinbewertungen irgendwann die Nase vorne hatten. Ne? Und bei Natural Wine, klar, ich kann das in gewissem Maße verstehen, weil halt, als das dann populärer wurde, solche Weine zu machen, dann halt auch viele Leute dachten, ja, das ist ja irgendwie cool, das probiere ich jetzt auch mal. Und das war jetzt gerade in Frankreich so, dass dann viele aus Paris, auch irgendwelche Sommeliers oder so, weißt du, so Leute, die dachten, es geht ganz einfach, dann irgendwie an die Loire gefahren sind, weil das ist halt am nächsten von Paris quasi aus der Champagne, wo man sowas machen kann. Mhm. Mal irgendwie den Winzern über die Schulter geguckt haben, mal in so ein Wochenendseminar Wein gemacht haben und dann dachten, sie könnten jetzt Natural Wein machen. Dabei ist das natürlich viel schwieriger, als konventionellen Wein zu machen, weil eben alles stimmen muss, um einen Wein, der ja für sich genommen ein sehr instabiles Gebilde ist, stabil zu halten, ohne Zusätze. Mhm. Genau, und deswegen ist da halt auch viel Mist bei rumgekommen, mit viel untrinkbaren und bakteriell bedenklichen Weinen, das ist gar keine Frage. Aber es hat sich halt auch geändert und es gab immer auch Leute, die das sehr, sehr gut gemacht haben.
Und ja, aber die musst du dann halt auch finden, ne? Da musst du dann halt auch einen ordentlichen Händler haben, und was du aber dann kriegst, sind irgendwie jede Menge Leute, die ja hören, Natural Wine is the next big shit, und die kaufen dann einfach alles, was geht, und dann kriegst du halt ständig irgendwo Natural Wine angeboten und der ist immer irgendwie fehlerhaft und irgendwie komisch und irgendwie räudig. Und dann bist du ganz schnell da, dass du sagst, ja mein Gott, was ist das? Letztendlich, was ich ja auch seit einiger Zeit sage, naja, wenn es irgendwie einen Fehlgeschmack hat, schreibt Natural drauf und sie kaufen es dir trotzdem ab. Das ist halt genauso, es gibt halt so Szenen, in denen einfach Geld für ja Namen bezahlt wird. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass diese ganzen, die den Bordeaux-Markt kaputt gekauft haben, dass die alle überhaupt zu schätzen wissen, was sie da kaufen.
Nö, das glaube ich auch nicht. Also ich meine, der High-End-Bordeaux-Markt, das ist ja wie bei allen so. Das sind halt Leute, die das vor allen Dingen erstmal entweder als Anlage oder einfach kaufen, weil es halt den Namen hat. Ne?
Ja.
Das ist halt so. Ja.
Und damit versaust es dir natürlich. Ne?
Ja. Aber das hier ist im Prinzip, also wie gesagt, es ist eine kleine Schwefelgabe dabei und da plädiere ich halt auch für. Also es macht halt keinen Sinn, einen Wein nicht, also gar nicht zu schwefeln, wenn der Wein es nicht hergibt oder wenn er auch irgendwie tatsächlich sozusagen bewegt werden soll. Ne? Also
bewegt im Sinne von
halt transportiert durch die Welt transportiert. Okay. Ne? Ja. Genau. Und gesundheitlich bedenklich sind so kleine Schwefelgaben im Wein eigentlich nicht. Also es ist halt nicht so, dass man normalerweise Kopfschmerzen bekommt, weil jetzt ein Wein leicht geschwefelt wurde.
Das Alter, wir trinken doch seit 30 Jahren geschwefelte Weine, oder?
Ja, also ich meine, es gibt ja Sachen, die können Kopfschmerzen verursachen und nicht nur die Menge. Mhm. Ich glaube, das sind dann einfach, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, aber also man weiß, also das hieß ja früher so, dass Schwefel irgendwie sozusagen für die Kopfschmerzen verantwortlich ist. Das ist nicht so. Es ist einfach eine Geschmacksfrage letztlich, glaube ich. Das ist der Punkt. Genau. Und ich trinke noch einen kleinen Schluck von dem Blanc Gris. Einfach weil er so gut ist.
Er ist wirklich super.
Ja. Und hier sind wir dann, also letztlich ist dann Tiny Winery ist ein Landwein der Mosel, aber eben in diesem Fall jetzt mit einer Mosel untypischen Cuvée.
Ja.
Auf der anderen Seite ist halt die Mosel eben auch nicht nur Riesling, muss man halt auch sagen. Ne? Also Obermosel sowieso nicht, aber jetzt auch an der klassischen Mittelmosel ist natürlich das Wichtigste der Riesling, aber es gibt halt daher auch noch zig andere Sorten, wie man sieht. Und was wir als drittes dann haben, Pinot Noir hat ja auch eine lange Tradition eigentlich an der Mosel, die dann zwischendurch fast vergessen war und jetzt eben seit so ein paar Jahren eben wieder zurückkommt, von Gernot Kollmann, nämlich bei der Rieberg hatten wir ja schon Pinot Noir von der Mosel und da gibt's mittlerweile immer mehr, die wieder Pinot Noir anbauen.
Ach, habe ich ja auch noch. Ich habe hier noch ein paar, wie hieß er noch? Von Gernot, der Spätburgunder? Dingens.
Ja,
Teufel Dingens. Alkohol, genau. Ey. Mann.
Monte Neubel,
danke. Sagt er mit vollem Mund.
Ja.
In was für Größenordnung produziert der Cervas denn eigentlich? Also wie viel fällt bei dem raus an Flaschen?
Ich glaube, der hat 2,5 Hektar für alle Weine, die er macht. Ich glaube, er macht so 6 Weine oder so. Kleine Mengen. Das ist wirklich noch ein Nebenerwerb, aber ich denke mal, wenn es läuft und aber es war jetzt auch, also er hatte irgendwie im Juni hatte er dann sozusagen so ein Corona-Sonderpaket rausgebracht, irgendwie ein bisschen günstiger, weil er halt auch gucken musste, dass er seine Weine los wird, also den letzten Jahrgang. Ich meine, Wein verkaufen ist nicht einfach in Deutschland. Der gehört ja jetzt noch nicht, also wenn man ihn jetzt nicht kennt, so wie ich jetzt, glaube ich, dann ist kennen ihn halt noch nicht viele Leute. Er hat ja noch keinen Namen. Ne? Und dann muss er den Wein halt auch erstmal loswerden. Und wenn es dann keine Messen mehr gibt und gar nichts, wo er sich präsentieren kann mit seinem ersten Jahrgang, dann wird es halt auch schwierig. Ne?
Das ist der erste, nee. Ist das jetzt der erste Jahrgang? 19?
Nee, das ist jetzt sozusagen der zweite, zumindest bei 2 Weinen, aber eben weil er gerade gefüllt worden ist. Ne?
Okay.
Also 2018 war im Prinzip der erste, mit dem er dann eben noch bis Juni unterwegs war. Und ich meine, auch wenn man es im Nebenerwerb macht, aber das Ding muss ja finanziert werden.
Kostendeckend, ne? Also Keller, sollte es sein, ja.
Genau, ich meine, da müssen ja Leute in den Weinbergen auch arbeiten, im Zweifelsfall neben ihm und Gerätschaften und so weiter und so fort. Insofern, das ist schon auch ein Investment, das Ganze. Ne? sollte man nicht unterschätzen. Und eben auch quasi das Marketing, was eben laufen muss. Und wenn das dann in Corona-Zeiten schwierig wird, dann...
Ja.
Ja,
ja, scheiße.
Ja.
So, Pinot Noir.
Jo, Pinot Noir. Boah. Der hat dann wieder zurückhaltende, lockere 12,5% Alkohol.
Auch wieder mit der Hand drauf. Das finde ich eigentlich das Sympathischste daran. So, oh nee, ich habe mich vertan, sind doch 12,5. Finde ich irgendwie total super. Tintenkiller ist verboten. Ich mag's. Rotwein, naja.
Genau, kommt aus der gleichen Lage wie Pinot Blanc und Gris. Mhm. 14 Tage auf der Maische gewesen und dann eben in ein gebrauchtes 400 Liter Holzfass umgefüllt. Er schreibt in 1. Also es kann tatsächlich sein, dass er genau diese Menge an Pinot Noir hat.
400 Liter?
Ein 400 Liter Fass, genau. Unfiltriert und ungeschwefelt.
Dann gefüllt. Ist das eine ganz fürchterliche Rarität und man sollte ihn leer kaufen.
Ja, er hatte jetzt auch einen Pinot Meunier, also einen Schwarzriesling, ne? Pinot Meunier, die dritte Rebsorte der Champagner. Und die hat er sozusagen auch nur in homöopathischen Dosen abgegeben. Ja. Und was er auch macht, das sollten wir hier auch noch sagen, weil wir schon bei Gänsthaler waren vorhin, er macht eben auch kleine Mengen an Bier, und zwar mit hier mit Freigeist.
Ja.
Sebastian Sauer heißt er, ne?
Genau,
Freigeist. Einer der besten und auch weltweit bekanntesten Brauer in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Und zwar hat er eben sozusagen noch, er hat Verjus gesammelt. Also das sind ja grüne Beeren, die noch nicht reif sind, aber eben in so einem Stadium sind, wo man daraus entweder einen sozusagen diesen Verjus-Saft pressen kann, den man irgendwie quasi als Essigersatz in den Salat machen kann oder wo auch noch immer. Oder eben man kann anscheinend eben auch ein Bier draus brauen. Also die haben jetzt ein Bier draus gebraut. Bin ich auch ganz gespannt drauf.
Kriegt man auch nirgends dann wahrscheinlich, ne?
Ich habe jetzt beim Sebastian Sauer irgendwie letzte Woche gesehen, dass es jetzt einen Shop gibt in Deutschland, der alle seine Biere verkauft. Mhm. Und da wird es das dann wahrscheinlich auch geben oder einfach mal den Sven Servers anfunken, wo man die Biere dann bekommen kann.
Ja,
also da bin ich auch echt gespannt drauf. Genau. Pinot Noir riecht schon mal toll, finde ich.
Das ist, ich kann nicht klagen. Also
ne, das ist auch wie beim Montenegro. Das hat etwas sehr ursprünglich Würziges, Herbes. Das geht schon so Richtung eher mehr Kirschkerne als Kirsche.
Ja. Ja, schön, ja. Hm. Für noch ein bisschen Leder.
Ja, und das zieht sich so durch. Das ist auch mehr rote Johannisbeere Kern als und Strünke als rote Johannisbeere, aber es ist irgendwie beides mit dabei, finde ich. Bisschen Trockenholz, finde ich, ist mit dabei.
Trockenholz, ja.
Ja, so trocken. Als Trockenholz bezeichne ich immer lange getrocknetes Holz, wo irgendwie Feuchtigkeit draufkommt. Das hat so einen ganz bestimmten
Duft. Aber eher Äste, ne?
Ja.
Also nicht Rinde, sondern so die kleinen Äste, die so rumliegen. Ne?
Ja, ja, ja. Und in diesem Fall tatsächlich unfiltriert und ungeschwefelt. Also das ist dann schon sozusagen klassisch
natural. Steht aber nicht drauf. Steht drauf, enthält Sulfite. Ist alles Beschiss. Oh, den hätte ich früher aufmachen müssen.
Ja, weil es halt Sulfite enthält, weil ja Sulfite während der Gärung entstehen. Und wenn du während der Gärung sozusagen über 10 Milligramm Sulfite entstehen, dann hast du halt Sulfite im Wein. Und wenn du unter 10 Milligramm im Wein hast, analytisch gesehen, dann musst du es halt nicht mehr draufschreiben. Mhm. Also so ist es rechtlich geregelt.
Okay. Ich hätte den früher aufmachen müssen. Der ist noch viel zu verkniffen. Also ich habe der ist jetzt offen seit etwas über einer Stunde. Das reicht nicht.
Okay. Mhm.
Schade. Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt.
Ja, das kann ich hier schon sagen. Das finde ich, entwickelt sich sehr schön. Ich habe ihn jetzt ein paar Stunden länger auf, aber ich habe ihn recht lange im Kühlschrank gehabt. Also er hatte auch noch eine schöne Kühle, aber ich finde, das macht ihm nichts.
Und der Kühl ist meiner auch, aber ich merke einfach, dass er noch total verkrampft ist irgendwie so. Das ist ja.
In der ich Nase? Finde ihn auf eine wunderbare Art und Weise bodenständig. Also es hat sowas sehr Erdverbundenes. Eben so diese Mischung aus Unterholz und so ein bisschen trockenem Waldboden. Und dann kommen eben diese, ich finde eher so am Gaumen sind es eher so tatsächlich so Trockenkirschen oder so. Also wirklich diese, ja, so ein bisschen diese holzigen Noten auch, diese Rappennoten, die hier irgendwie mit dabei sind.
Nee, da muss ich noch paar Stunden oder Tage warten. Jetzt bei mir ist er, also ich habe im Grunde nur Tannin am Gaumen.
Okay.
Aber macht ja nichts.
Ist eine Mischung aus tatsächlich aus roter und schwarzer, also dunkler Frucht. Aber es ist halt eine. Also es ist eine Frucht, wo immer sozusagen die Kerne mit dabei sind. Also immer so ein bisschen was erdig-holziges mit dabei. Das mag ich eigentlich sehr gerne.
Ja, wovon trinke ich denn? Dann trinke ich noch was Riesling. Ja, auf den roten, also da werde ich dann, da gucke ich dann morgen vielleicht mal drauf oder am Freitag. Ja. Ja, siehst du, im Chat haben den alle auch schon länger offen. Die sagen auch alle, nee, super, toll, alles klasse, alles toll, alles prima. Ja, ich habe mal
wieder. Ist auch schön. Ich finde, er hat eine, er könnte so ein bisschen mehr länger haben zum Schluss, finde ich. Aber ich finde es insgesamt, finde ich es einen sehr schönen Pinot.
Ja, sind wir jetzt schon wieder fertig, ne?
Mit den Weinen schon, ja.
Ja, fehlt noch
was? Soll ich noch was erzählen? Ich war ja im Urlaub.
Ach komm, echt? Ja, wir ja auch. Wir waren an der Ostsee und haben im Wesentlichen selber gekocht, nämlich diese ganzen Laviala-Sachen aus dem Fresspaket.
Ah, ihr hattet die mit dabei?
Okay, ja. Cool. Ich habe gesagt, nehmen wir mit.
Oh, das war schön.
Das war ganz nett. Und dann war das so, ich meine Ostsee, ne? Also auf Rügen. Und dann war da so Luigi's Pizza, so eine Campingplatz-Pizzeria. Man hat ja so Vorurteile, ne? Also irgendwo in der Provinz auf dem Land eine Pizzeria, aber wir wollten halt Pizza haben. Das war eine richtig gute Pizza. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Also hat mich nachhaltig
verblüfft. Vielleicht hatten die ja Erfahrung.
Das kann natürlich sein, ja. Es war so insgesamt für der Bestellprozess ein bisschen seltsam, weil wir sind da hingegangen und haben gesagt, so, ja, das und das und das und das. Dann schreibt er das alles auf einen Zettel und schreibt dann eine Uhrzeit drauf, die dann irgendwie eine Stunde in der Zukunft lag. Und wir so, was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie eine Abholzeit oder was? Ja, genau. Stellte sich dann raus, dass irgendwie, weiß ich nicht, vor uns 23 Pizzen bestellt hatte oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen Zeit geordnet. Mehr habe ich aus dem Urlaub eigentlich nicht zu erzählen. Außer der Rant, den ich überall schon erzählt habe, dass sich niemand an die Hygienevorschriften gehalten hat.
Das war bei uns ja schon so. Wir sind ja in die Bretagne gefahren.
Ach ja,
ursprünglich vor, irgendwie hier im Norden einfach zu bleiben. Und dann kam aber ja die ganzen Meldungen, dass sozusagen der Rest von Deutschland in den Norden kommt.
Ja,
dann haben wir gedacht, nee, wenn der Rest von Deutschland in den Norden kommt, dann fahren wir echt einfach mal weg und haben dann sehr, sehr kurzfristig irgendwie tatsächlich ein Haus in der Bretagne gefunden, was sich dann auch als sozusagen als Glücksgriff herausgestellt hat, weil wir einfach echt auf einem kleinen Dorf waren, mit einem Riesengarten, 800 Meter zum Steinstrand, so direkt an die Felsküste, also so in Côte d'Amour, das ist halt so der Teil von der Bretagne, wo du halt die größten Klippen hast und so, das ist halt sehr letztlich sozusagen ja.
Wolltet ihr dahin oder seid ihr dahin, weil war gerade frei?
Nee, ich hab genau in dieser Ecke geguckt, weil wir die, also gerade diese Ecke einfach sehr gerne mögen. Das ist so kurz vor Paimpol und Paimpol ist so ein Städtchen, wo, also was ich ja total liebe, vor dieser Stadt liegt so eine alte Abtei. Und zwar eine Abtei, die zum großen Teil verfallen ist. Und sowas liebe ich einfach. Ich liebe einfach Abteien, also so alte romanische Abteien. Und wenn die dann noch sowas romantisch Verfallenes haben, dann stehe ich da noch mehr drauf. Und die haben halt so einen großen alten Obst, Fallobstgarten sozusagen, ja, aus dem die halt irgendwie super ihren eigenen Cidre machen und so. Und ich mag einfach diese Ecke sehr gerne. Ja. Und mit Celine kann ich eben nicht weiter sozusagen über die Britannien hinausfahren, weil es dir dann im Sommer zu heiß wird.
Ah, okay.
Und das ist dann einfach eine schöne Ecke. Und diesmal hatten wir, als wir letztes Mal da waren, hatten wir 3 Wochen Regen und diesmal hatten wir 2 Wochen Sonne. Das war schon
super.
Das war echt super.
Genau. Es ist halt von Hamburg ja ähnlich beschissen weit weg wie von
extrem
Berlin.
Extrem weit, also. Ja. Es ist extrem weit. Wir sind halt auf der Hinfahrt irgendwie zu meiner Mutter und hatten von der holländischen Grenze aus immer noch 1000 Kilometer.
Oh Gott.
Und auf der Rückfahrt sind wir nach Brügge und haben da übernachtet und das war auch irgendwie schräg, weil das war echt total gespenstisch. Da war nichts los. Also wir sind da samstags abends angekommen und konnten nirgendwo mehr essen gehen, weil alles schon zu hatte. Und es sah aus wie wie nennt man das denn? So ein Freiluftmuseum, genau.
Ah, vielleicht habt ihr in Kommern übernachtet und habt es nicht gemerkt.
Ja. Nee, das war schon, ich meine, das ist ja eine extrem schöne mittelalterliche Stadt eigentlich, aber schon schräg, wenn dann im Prinzip nichts mehr los ist, ne? Ja. Weil eben Corona ist und kaum jemand hinkommt, ja.
Ja, aber Bretagne ist ja irgendwie so mein, ich weiß noch nicht mal warum, aber Bretagne ist irgendwie so ein Sehnsuchtsort von mir. Keine Ahnung warum, das ist schon ewig und ich habe es tatsächlich noch nie dahin geschafft. Ja, weil es halt immer zu weit weg ist. Ja. Mittlerweile, ich fliege ja nicht mehr, das heißt, mal eben darunter fliegen ist nicht.
Nee, aber du fährst halt von Berlin nach Köln, steigst um in den Thalys nach Paris, steigst um und fährst in die Bretagne und bist da.
Ja. Ja gut, das mache ich dann, also wenn es einen Impfstoff gibt, ne? Weil ich steige im Moment nicht in Züge.
Nee, aber du musst im Prinzip von Berlin aus, du fährst halt lange, aber du musst eigentlich nur zweimal umsteigen.
Ja.
Und das ist doch eigentlich geil.
Ja. Das stimmt, ja.
Also ich meine, das ist halt das Problem, ist halt die Deutsche Bahn. Der Arthur, unser Arthur, der musste halt etwas früher zurück. Der ist dann von der Bretagne nach Paris, kein Problem. Von Paris nach Essen, kein Problem, weil Thalys. Und dann stand er in Essen und die Deutsche Bahn kam nicht.
Ja, super. Das ist alles furchtbar. Ja,
das ist echt furchtbar. Nee,
mein feuchter Traum ist ja dann irgendwie mit dem Campingbus darunter und dann irgendwie, naja. Irgendwann wird das vielleicht auch mal klappen. Weil es ist halt auch das Schlimme an Frankreich, also gerade an solchen Gegenden, ist auch, es gibt ja überall gutes Essen.
Ja.
Du hast halt, das finde ich, vielleicht ist das auch irgendwie so eine Romantisierung, die ich da vornehme, aber ich habe das Gefühl, dass egal, wo du in Frankreich bist, oder zumindest egal, wo ich bisher in Frankreich war, du hast immer ordentliches Essen gekriegt. Du musstest nicht suchen, um gutes Essen zu kriegen, sondern du hast gutes Essen gekriegt. Und wenn du gesucht hast, dann war es besonders gut.
Okay, das kann ich nicht unbedingt teilen.
Mist.
Von meinen Frankreich-Besuchen.
Okay.
Also ich finde, dass der Umgang mit Essen und Lebensmitteln in Frankreich sich massiv verschlechtert hat. Also ich finde, also allein wenn du in die Supermärkte gehst, dann siehst du halt, wie stark sich das hin zu Nestlé und Danone verändert hat in den letzten 10 Jahren. Extrem, also wirklich extrem. Und sowas, also das färbt halt ab, ne? Also als ich vor 5 Jahren in der Bretagne war und die Vermieterin des Hauses gefragt habe, wo ich denn die besten Croissants bekomme, hat sie halt gesagt, beim Super Ü, also beim Supermarkt.
Ja.
In der Brotabteilung. Und das spricht schon Bände, finde ich, ne? Also ich meine, früher hast du tatsächlich an jeder Ecke handgemachte Baguette und Croissant bekommen.
Ja, das hätte ich
und
jetzt
heute
auch weiter.
Bekommst du halt da im Prinzip das gleiche wie hier, also sozusagen die China-Variante, irgendwie die vorgebackene Variante, und du musst nach einer guten Bäckerei suchen.
Ach, das ist.
Und das finde ich halt eigentlich für Frankreich finde ich das halt echt bitter, ne?
Das finde ich jetzt aber wirklich enttäuschend, ja.
Ja.
Naja, mit dieser Enttäuschung gehen wir denn jetzt ins Bett.
Ich habe jetzt nochmal Riesling im Glas und finde es echt sehr schön.
Ja, toll.
Ja. Ja. Ich habe noch 2 Ankündigungen zu machen.
2 Ankündigungen?
Die eine ist, dass wir am 16.09. die nächste Sendung machen.
Weiß ich das schon?
Ja, das hatten wir abgesprochen.
Okay, natürlich. Alles klar.
Und ich denke mal, es wird Loire, weil ich habe ja...
Entschuldigung.
Weil wir das einfach irgendwie schon lange nicht mehr gemacht haben und weil ich zwischenzeitlich ja mal so eine, bei mir im Blog so eine eigene Loire Sendung gemacht habe, die innerhalb, also wo das Loire-Paket innerhalb von 3 Stunden irgendwie ausverkauft war, weil es so gut ankam. Und ich dachte, wir machen jetzt einfach mal Loire.
Ja, Loire ist immer gut.
Ne? Genau. Und
wo ich fast besoffen vom LKW überfahren worden wäre, muss es geil sein.
So. Ja. Und die Woche davor, und das ist jetzt sozusagen in eigener Sache, mache ich mit Daniel Wagner die zweite Live-Verkostung der Weine von Wagner Stempel. Wir haben ja im Mai die Gutsweine gemacht. Jo. Und aber es ist ja immer noch Corona und der Daniel kann immer noch nicht seine Weine sozusagen so präsentieren, wie er es normalerweise macht. Deswegen machen wir einfach eine zweite Sendung und jetzt haben wir die Rotzweine, also
die was?
Riesling vom Porphyr.
Achso, ich habe Rotzweine
verstanden. Vom Mellerfür, nee, Rotzweine. Und vom Rotliegenden und die drei großen Gewächse,
Herkretz.
die es ab 1. September dann gibt, genau, Herkretz, Höllberg und Schalachberg. Und genau, die in einem Paket und darüber machen wir dann eine Sendung, was, glaube ich, auch wieder ganz cool wird, weil 2019 einfach ein ziemlich genialer Jahrgang ist und genau, wollte es mit Daniel auch Spaß macht, darüber zu sprechen.
Ja, ich habe es schon bestellt, das Paket.
Ja, du wusstest es ja auch schon vorab. Aber es gibt auch genug. Also so ist jetzt nicht, ist jetzt kein kleiner Jahrgang. Also für die Winzer ist ganz gut, weil es mengenmäßig okay ist. Und ich glaube, dass 2019 wirklich in Deutschland einer der besten Jahrgänge der letzten 20 Jahre werden wird.
Oho!
Ja, das glaube ich schon. Also ich fahre jetzt am Sonntag nach Wiesbaden, da wird dann für Journalisten und so weiter wie mich sozusagen dieser große Gewächsjahrgang vorgestellt. Mhm. Da fahre ich ja ganz gerne mal hin einmal im Jahr. Die haben das auch, glaube ich, ganz gut da organisiert. Also da hat man eh schon immer sehr viel Platz um sich rum und jetzt noch mehr. Und deswegen werde ich da hinfahren und die Sachen verkosten. Und das, was ich bisher aus dem 2019er Jahrgang probiert habe, ist wirklich extrem gut. Weil es war recht warm, aber nicht zu warm. Die Säure ist recht reif, aber eben nicht zu reif. Sie ist ziemlich präsent in den Weinen. Die Frucht ist einfach schön. Also es gab eine recht lange Reifezeit der Frucht, was einfach gut ist, wenn es so ein bisschen länger ist als über die übliche Zeitspanne hinweg. Dann wirken die Weine so ein bisschen entspannter auf der einen Seite. Aber es ist genügend Spannung durch die Säure da auf der anderen Seite. Und das bei allem, was ich bisher probiert habe, war es wirklich richtig gut. Und ich bin jetzt nochmal gespannt auf die großen Gewächse, aber ich gehe mal davon aus, dass es sich entsprechend weitergeht sozusagen.
Ich erwarte entsprechende Nachrichten von dir, die sowas beinhalten. Kauf das, das ist der Geheimtipp.
Ja, genau, das wird dann kommen wahrscheinlich.
Ja, immer her damit.
Woche.
Ja. Okay. Danach, also wenn ich dann alles gekauft habe, von dem du sagst, ich soll das kaufen, können wir dann auch in der Sendung drüber sprechen.
Ja, genau.
So, ich gehe jetzt.
Du gehst jetzt schlafen, ja.
Nee, genau. Das nicht. Meine Frau sitzt nebenan und wir werden jetzt gleich noch, glaube ich, den Rest hier trinken. Und dann ist auch gut so.
Ja, ja.
Nein, wir haben nicht geheiratet, obwohl hättest du ja eh mitgekriegt, weil du bist ja Trauzeuge von uns.
Ja, ich bin ja designierter Trauzeuge.
Designierter Trauzeuge, genau.
Also wir hatten ja, du warst ja auch Trauzeuge bei mir, wir hatten ja tatsächlich letzte Woche unser 10-Jähriges.
Ja. Ja.
10 Jahre.
Unglaublich.
Genau. Ja, krass, ne?
Ja.
Also ich meine, diese 10 Jahre Revue passieren zu lassen, das ist irgendwie schon verrückt.
Das ist es selbst, wenn du nicht, also wenn man nicht mit dir verheiratet ist. Also wenn ich jetzt so einfach an die letzten 10 Jahre denke, was da so alles passiert. Ah, das ist furchtbar.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja. Müssen wir mal mit Psychologen drüber reden. Mein Lieber, wann war die nächste Live-Sendung? Sag nochmal, dass alle das mitkriegen.
16.09.
Ich habe geguckt, es steht tatsächlich auch in meinem Kalender. Das heißt, es ist mit mir abgesprochen. Das heißt, es findet auch bestimmt statt. Ja, jetzt überlege ich, ob ich von der Tiny Wine noch Sachen... Fisch?
Also. Nee, ich wollte jetzt auf Wolfram Siebeck umschwenken.
Aber. Ach so. Ja, nee, das ist ja nicht. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die nicht mehr draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.